Ja, herzlich willkommen, ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen. Und ich bin folgender Meinung. Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Michael Fiala, Gründer von 90minuten.at und Sportsbusiness.at sowie Initiator einer Petition zur Rettung von ORF Sport Plus. Servus Michael und herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich, ich bin ein Verfolger quasi, ein proaktiver Verfolger deiner Aktivitäten, die ich jetzt im Vorspann genannt habe in meiner kleinen Anmoderation, aber es ist auch ein bisschen eine Karriere- und Werdegang-Geschichte. Erzähl mir doch bitte, wie du zu diesem Portfolio gekommen bist und was dich aus jungen Jahren heraus schon mit dem Sport verbindet.
Also sportlich war ich immer schon, habe das auch immer selber betrieben, sei es jetzt im Skifahren oder Volleyballspielen, Mountainbiken, Laufen. Es war immer ein großer Teil in meinem Leben, den Sport auch zu leben. Ich habe dann nach der Matura Mitte der 90er Jahre begonnen, auf der WU zu studieren. Gleich auch vorweg gesagt, habe das nie fertig gemacht, sondern habe dann sehr viel Sport auch gemacht, war als Skilehrer auch viel aktiv und da geht halt viel Zeit drauf und das reicht dann halt nicht für Studium. Aber ich habe dann begonnen, eben schon meine ersten Jobs während des Studiums im Sportbereich zu machen und bin dann ja irgendwann einmal Anfang der 2000er Jahre bei so einer Online-Plattform, die hat sich damals Offside.at genannt, habe ich so ein bisschen reingeschnuppert und das war so mein Einstieg in den Sportmedienmarkt, damals noch ohne Bezahlung, war eine der ersten Webseiten, aber es hat irrsinnig viel Spaß gemacht und bin dann 2004, 2005 habe ich meinen ersten Job auch angetreten, war bei einer Nachrichtenagentur, Pressetext damals, habe das ein, zwei Jahre lang gemacht und habe aber damals schon gemerkt, ich kann mich nicht so wirklich verwirklichen in dem, was ich gern tun will, mit Journalismus, mit kritischem Journalismus und habe dann auch begonnen, eigene Projekte zu starten und eben das erste damals Mitte der 2000er Jahre war 90minuten.at. Und da habe ich dann Blut gelegt, war lange Zeit auch ein Liebhaberprojekt, also auch wo ich jetzt nicht wirklich was verdient habe oder gar nichts verdient habe, sondern nur Zeit reingesteckt habe und Spaß gehabt habe. Bin aber gleichzeitig selbstständig geworden in meiner Arbeit, habe verschiedensten Medien begonnen zu schreiben und so hat sich das Schritt für Schritt weiterentwickelt und ja, der vorläufige Höhepunkt war dann eben vor knapp 3 Jahren die Gründung von Sportsbusiness.at.
Da komme ich dann noch chronologisch dazu. Auf jeden Fall 2006 war die Gründung von 90minuten.at. Du hast, glaube ich, richtig gesagt, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ein bisschen Fanboy muss man mitbringen, einen Case langsam entwickeln. Wie sehr war da 2006 die Gründung und das Wissen, dass wir Heim-Euro haben, 2 Jahre später schon im Fokus von dir?
Eigentlich was nicht im Fokus, sondern es war mehr im Fokus, okay, ich möchte jetzt selber was tun, ich möchte selber mein eigener Chef sein, ich möchte nicht, wenn ich jetzt irgendwas schreiben will, jemanden fragen müssen, darf ich das schreiben, ist das jetzt zu kritisch oder nicht, und deswegen habe ich diesen Blog eigentlich gestartet, der war ein bisschen kombiniert auch mit einer Panini-Tauschbörse damals, deswegen hat er relativ guten Zulauf gefunden und viele Leser, und das hat sich dann so entwickelt und natürlich dann zur Euro hin auch ein bisschen schon erstmals zugespitzt, war damals dann auch für die UEFA im Einsatz, habe das österreichische Nationalteam online mitbetreut, also da habe ich dann schon meine ersten Schritte auch gemacht und das war sicher auch eine Art Visitenkarte für mich, um mich für andere Jobs als freier Journalist auch zu empfehlen.
Mittlerweile mit dem VAR und den ganzen Verzögerungen müsste eigentlich fast 100minuten.at heißen, das hat sich ergeben. Aber erzähl kurz über das Medium, das man ja heute immer noch in dieser leibende Geschichte, die zum österreichischen Fußball gehört. Was erwartet die Leserin, den Leser dort an redaktionellem Angebot?
Also ich glaube schon, dass man mit Fug und Recht und auch mit sehr viel Stolz behaupten kann, dass 90minuten.at wohl die kritische Online-Plattform im österreichischen Fußball ist. Also wir legen den Finger wirklich in die Wunden rein. Das war natürlich am Anfang für sehr viele problematisch. Man konnte mit kritischen Medien, kann man in Österreich zum Teil ja noch immer nicht wirklich gut umgehen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich relativ frisch damit angefangen habe, dass mir ein Pressesprecher gesagt hat, ja, damit wirst du keine Freunde machen. Ja, habe gesagt, okay, Freunde habe ich eh schon, ich will eigentlich arbeiten und ich will
ich schon. Ich brauche noch Feinde dazu, nee. Freunde habe ich eh schon.
Und also ja, also wir versuchen abseits des großen Mainstreams im Fußballjournalismus halt da schon Themen aufzugreifen. Wir haben regelmäßig Themenschwerpunkte, so alle 6-8 Wochen, wo wir wirklich in die Tiefe gehen, also wirklich interessanten Journalismus zu bieten und wirklich auch einen kritischen Blick zu werfen, auch jetzt nicht Angst zu haben vor Themen, die vielleicht unangenehm sind. Also das erwartet die Leserinnen und Leser.
Da dein anderes journalistisches Angebot, Sportsbusiness.at, ein bisschen in eine andere Richtung geht, da kommen wir dann noch ausführlich dazu. Bitte ich doch zum Beispiel jetzt um eine Wunde, die du momentan im Fußball in Österreich diagnostizierst.
Also aktuell ist natürlich zum Beispiel der ÖFB ein gutes Thema. Wir haben die Geschichte mit Gerhard Milletich vor kurzem alle erlebt, der Inseraten-Affäre, die ihm schlussendlich auch jetzt dann den Job als ÖFB-Präsident gekostet hat. Da waren wir schon noch sehr aktiv, haben sehr viel drüber geschrieben, haben mit Leuten gesprochen im Hintergrund, auch offiziell, also natürlich dann Interviews geführt. Jetzt haben wir gerade ganz aktuell ein Thema zum Thema Schiedsrichterwesen in Österreich. Auch da gibt es...
Vergangenes Wochenende ganz... Also wir sprechen jetzt nach dem LASK-Lustenau-Match Stadioneröffnung
mit... Genau, ich war in Linz vor Ort, habe das von der Tribüne aus gesehen, haben wir schon damals gedacht, ui, das hat ein bisschen komisch ausgeschaut, aber natürlich von oben schaut schneller mal was nicht so richtig aus, habe es mir dann auch in der Zeitlupe auch angeschaut. Ja, und wir haben an der Spitze des Schiedsrichterwesens den Herrn Sedlacek seit 12 Jahren und da geht einfach gar nichts weiter. Und das benennen wir auch so beim Namen. Also es ist vor 2 Tagen ein Artikel erschienen, wo ich dann als Headline genommen habe, 12 Jahre sind genug, Herr Sedlacek. Und es ist jetzt nicht unser Artikel dafür ausschlaggebend, aber so was man so hört, dürfte es ihm jetzt wirklich langsam unter Anführungszeichen an den Kragen gehen. Und in dem Sinn, kritischer Journalismus, der auch dann was bewirkt, weil mir geht es ja nicht darum, jetzt nur kritisch zu sein, um das Haar in der Suppe zu finden, sondern ich habe ja auch ein Interesse daran, dass sich was bessert. Also das ist ja wirklich ein ehrlich gemeintes Interesse und schauen wir, was da in den nächsten Tagen und Wochen noch passiert zu diesem Thema.
Wie stehst du persönlich zum VAR?
Also es ist außer Streit, dass der VAR mehr Gerechtigkeit in den Fußball bringt. Ja, wir haben natürlich die Situation, dass gerade natürlich immer die Situationen öffentlich besprochen werden, die nicht funktioniert haben. Und jetzt, also wenn man das letzte Wochenende hernimmt mit dem LASK-Match, klar, also das ist natürlich eine Fehlentscheidung, das wissen die Herren aber auch. Und das besonders tragisch ist, dass das 2 Schiedsrichter betrifft, also einerseits am Feld den Herrn Lechner und dann auch andererseits den VAR, die eigentlich sehr gut sind, ja, die Besten, ja, möglicherweise in Österreich. Und das ist für mich kein Zufall, dass es auch die mal trifft, weil in einem System, das von oben Mittelmäßigkeit vorgelebt wird, ist halt leider so, dass sich dann wahrscheinlich die Leute darunter, also nicht wahrscheinlich, sondern sicher sogar, auch ein bisschen in die Richtung orientieren. Und also in Summe VAR macht das Spiel natürlich jetzt nicht unbedingt prickelnder, weil wir viele Verzögerungen haben und das natürlich dann manchmal Minuten dauert und mühsam ist und für die Fans nicht so spannend ist, aber es ist ein Millionenbusiness und da geht es dann möglicherweise bei einem Tor um Qualifikation für die Champions League, Europa League oder auch nicht, und dann möchte ich aber die nicht sehen, die dann sagen, na gut, das war jetzt unfair und das hat uns jetzt Millionen gekostet, wenn es keinen VAR gegeben hätte.
Jetzt ist die Url 90minuten.at natürlich relativ klar einer Sportart zuzuordnen. Hast du du feierst heuer in 17er mit dem Medium, auch einmal Abschweifer gemacht, anlassbezogen in andere Sportarten, oder war das ein lupenreines Fußballmedium?
Also das war eigentlich immer ein lupenreines Fußballmedium, wobei wir schon auch damals immer auch auf 90minuten.at sehr starken Fokus auch auf Wirtschaftsberichterstattung im Fußball gelegt haben, was dann auch, wir kommen später noch dazu, auch irgendwann einmal gegipfelt hat jetzt in Gründung von Sportsbusiness.at. Also mir war das immer schon, ja, nicht zuletzt auch durch meine Jahre an der WU, war mir dieses Wirtschaftsthema immer sehr wichtig, und ich habe eigentlich nie wirklich Medien gefunden in Österreich, die das Thema Sport und Wirtschaft aufnehmen. Also man hat einmal da einen Artikel untergebracht, einmal woanders einen Artikel, aber so, dann hat es immer geheißen, okay, jetzt haben wir eh Sport gehabt, ja, jetzt gibt wieder 5 Monate eine Ruhe. Und deswegen habe ich das dann eigentlich auch immer selber in die Hand genommen und auch selber dann gegründet, weil ich mir dachte, okay, ich finde sonst nichts und dann mache ich es halt selber.
Das ist eine lustige Parallele zu meinem Leben irgendwie. Ich war Wirtschaftsblatt Finanzredakteur und habe immer in Sport reinpressen wollen, auch den Business Athlete Award und so weiter gegründet. Und diese Sportwirtschaftsgeschichte hat sich bei dir ja auch als Redakteur wiedergespiegelt irgendwie bei Medien, die jetzt nicht dir gehören. Du hast zum Beispiel fürs Medianet geschrieben, Horizont. Ich denke, da wird auch immer wieder Sport reingespielt haben, oder? In der Berichterstattung.
Genau, also für den Horizont ganz aktuell erst vor wenigen Tagen, zwei Wochen einen Artikel über zum Beispiel die Medienwerte von Sportsponsoring geschrieben. Also da kann ich auch den Sport immer wieder mal unterbringen, aber ist natürlich dann, so wie ich es vorher erwähnt habe, Sport ist jetzt nicht der große Fokus dort und das geht einmal alle paar Wochen mal und ist auch ein, also gerade der Horizont zum Beispiel, ein super Medium, um wirklich auch in die Tiefe zu gehen und da ja interessante Beiträge zu bringen. Aber so kanalisiert und regelmäßig geht das eben dann dort nicht. Ja, und deswegen.
Und diese zweite große Profession, also die Verbindung von Sport und Wirtschaft, Sponsoring und all diese Dinge, auch darüber sprechen, ist dann zu einer zweiten Gründung gekommen im Pandemiejahr 2020. Du bist im Mai 2020 mit sportsbusiness.at gestartet. Bitte auch da ein bisschen zur Gründungsgeschichte. Und war das der Pandemieplan oder war der Plan schon länger da?
Also das Interessante ist, ich habe nochmal nachgeschaut, als ich das gegründet habe, die Domain sportsbusiness.at habe ich mir im Jahr 2011 schon gekauft, in weiser Voraussicht. Die war auch dann kurz einmal schon online für ein halbes Jahr, da habe ich dann also wirklich ganz alleine mal probiert, da auch seinen Blog aufzusehen, hat überhaupt nicht funktioniert, vielleicht war ich auch zu früh dran, einfach vor meiner Zeit, und habe das dann wieder ein bisschen so in die Schublade gelegt, habe auch damals schon mit dem Lorenz Kirchschlager, der auch Miteigentümer ist bei sportsbusiness.at, ein Konzept schon im Jahr 2013 für dieses Projekt entworfen. Dann haben sich aber die Wege getrennt. Der Lorenz, wissen wir eh, war dann bei Rapid und Vienna und so weiter. Ich habe dann auch meine Wege gemacht und war dann so von 2016 bis 2019 bei Color of Sports. Also das war ein Sport-Business-Medium.
Auf dem Medianet auch nahe irgendwie, von den Personen her irgendwie.
Genau, ne? Sascha Zelinker, genau. Und Harald Kopp und die haben also den Golfweg-Verlag und haben eben den sehr mutigen Schritt damals getan, ein Printmedium, ein monatliches Printmedium im Sportbusiness sozusagen zu gründen. Und da durfte ich dann auch 3 Jahre lang Chefredakteur dort sein. Hat mir irrsinnigen Spaß gemacht, monatlich ein sozusagen, weil ich ja eigentlich aus dem Online-Bereich komme, dann wirklich ein regelmäßiges Print, ein Printtitel zu machen, war irrsinnig toll. Hat sich halt leider wirtschaftlich nicht getragen. Wir wissen, Printmedien, es ist ein hartes Business, hat leider nicht funktioniert. Leider mit einem weinenden Auge, aber auch mit dem lachenden Auge. Also im Herbst 2019 wurde das Call of Sports leider eingestellt. Und das hat dann mich irgendwie auf den Plan gerufen, okay, jetzt habe ich das 3 Jahre lang gemacht, habe meine Profession wirklich gefunden, Sport und Wirtschaft, aber jetzt ist das weg, jetzt was mache ich jetzt? Und dann dachte ich, okay, ich habe dieses Konzept, habe es aus der Schublade geholt, habe das neu adaptiert, weil das war mittlerweile 6 Jahre alt, das ist im Internetzeitalter natürlich ein Wahnsinn. Habe das auf die neue Zeit ein bisschen angepasst und habe dann eigentlich den Launchtermin gehabt mit 15. März 2020.
Da waren wir sehr frisch, in Panik, glaube ich,
gerade. Das war einen Tag nach dem ersten Lockdown und da haben wir gedacht, okay, das macht jetzt gar keinen Sinn, medial da irgendein neues Medium zu, also da die Leute haben andere Sorgen. Habe es dann noch einmal um 2 Monate verschoben. Haben mir viele Leute gesagt, was bist du wahnsinnig, wie willst du jetzt in der Pandemie ein Medium gründen, bringen, die Leute haben jetzt eh kein Geld und alles geht den Bach runter. Ich habe gesagt, ja, eh, aber die Pandemie wird irgendwann einmal zu Ende sein, unter Anführungszeichen. Also wird eine Normalität hoffentlich irgendwann einmal kommen. Und genau diese Zeit, so zwischen Mai 2020 bis Ende 2020, war dann eine perfekte Zeit, um das Medium auch zu probieren. Die Leute sind noch dazu zu Hause gesessen vom Computer. Also das war wirklich sehr gut. Eine schöne Reichweite dadurch auch aufgebaut. Und so konnte ich dann eigentlich 2021 so richtig, konnte man dann durchstarten. Also jetzt knapp 3 Jahre später kann ich sagen, wir sind in eine Nische da reingegangen, die nicht besetzt war, und der Erfolg gibt uns recht. Wir werden sehr gut gelesen, wir haben viele lukrative, interessante Partner aus der Wirtschaft, und es macht vor allem extrem viel Spaß.
Also ich muss euch da wirklich loben, ich bin Leser der ersten Stunde, sage ich mal. Du hast das dankenswerterweise auch auf meinem Lieblings-Social-Media-Kanal LinkedIn immer wieder in die Breite getragen, was, glaube ich, sehr gescheit ist für die Sports- und Business-Schnittmenge. Aber für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen, dein Projekt, erklär es kurz in den Worten, was der redaktionelle Case ist.
Also sportsbusiness.at ist einerseits als reine digitale Plattform mal zunächst gestartet und ist ein tagesaktuelles Medium, wo wir wirklich aktuelle Themen die mit Sport und Wirtschaft im weitesten Sinn zu tun haben. Das können eben sein Sponsorings, das können Marketingthemen sein, Infrastrukturthemen, politische Themen, rechtliche Themen, Integritätsthemen, Agenturen, Themen, also alle Facetten, Dienstleister, Retail, Tourismus, also da gibt's wirklich, das Feld ist extrem breit. Der Sport spielt in extrem viele Bereiche rein in der Wirtschaft und das versuchen wir mit täglichen News einerseits, also ganz normalen News, Branchen-News abzudecken. Das heißt, wenn man sich für unseren Newsletter registriert, kann ich nur empfehlen, ja, kriegt man jeden Tag um 6 Uhr in der Früh die aktuellen Nachrichten mit einem wirklichen Überblick, was tut sich in der Branche. Natürlich mit einem Fokus auf Österreich, aber auch uns ist wichtig, auch internationale Trends natürlich da aufzugreifen. Und das war eben so im ersten halben Jahr so ein bisschen der Fokus, damit eine Reichweite aufzubauen. Und dann haben wir im Jahr 2021 auch begonnen, als schon die ersten Lockerungen waren, auch einen Offline-Bereich zu integrieren. Das sind eben die Netzwerkveranstaltungen, unser Sportsbusiness.at Breakfast Club. Mhm. Das ist sozusagen das exklusive Netzwerktreffen unserer Partner, die Partner von uns sind, wo wir dann immer mit einem sehr interessanten Thema, einer Keynote, einer Podiumsdiskussion versuchen, inhaltlich ein bisschen was zu bewegen, zu vermitteln und dann in einem gemütlichen Teil bei einem Frühstück netzwerken zu können.
Sendetermin ist Samstag, der 4.3. dieser Folge. Wir sprechen jetzt Mittwoch am 1.3. und du hast mich für heute, also wir sprechen am Nachmittag und du hast mich am Vormittag zu ebenso einem Breakfast Club eingeladen. Ich kann leider Vormittag nicht, aber es war, glaube ich, eine leibende Geschichte. Kein Simple Minds Konzert dabei, keine Molly Ringwald in einem 80er-Jahre-Film, sondern wie schaut dein Breakfast Club aus und wer war heute zu Gast?
Ja, also stimmt, wir waren heute am Vormittag in der Luftburg, Kolarik im Prater, eine übrigens sehr tolle Location, kann ich nur jedem empfehlen, ein 100% Bio-Restaurant, extrem gut, auch eine super Location, um so eine Veranstaltung zu machen. Ja, es war heute der Robert Almer da, unser ÖFB, Ex-ÖFB-Torhüter, der bei der Euro 2016 das Tor gehütet hat und der ist ja einerseits noch beim ÖFB tätig als Tormann-Trainer unter Ralf Rangnick. Hat sich aber andererseits auch jetzt schon ein bisschen selbstständig gemacht und ist eben so ein bisschen ein Mentor, ein Coach und versucht sozusagen seine Erfahrungen, die er im Profisport gemacht hat, ein bisschen weiterzugeben und auch umzulegen auf die Wirtschaft. Und da hat er eben heute so eine 45-minütige Keynote gehalten mit dem Titel 603 Minuten Torsperre. Also das war so sein Rekord, 603 Minuten konnte er sein Tor freihalten, performen unter Druck und hat so ein bisschen Parallelen gezogen, wie es ihm damals gegangen ist in der Karriere. Und das war für mich schon sehr, also weil uns ist ja schon wichtig, wir wollen bei diesen Vorträgen auch was vermitteln, weitergeben. Und jetzt bin ich als Journalist im Sport schon sehr lang dabei. Aber ich habe, glaube ich, erst heute durch die Ausführungen von Robert Almer so verstanden, wie es einem Sportler eigentlich geht, wenn es einmal nicht läuft, wenn dann auch die Medien zu schreiben beginnen, wenn der Druck von Teamkollegen kommt, vom Teamchef kommt und so weiter und so fort. Also das muss, ja, Hut ab, dass er das alles gemacht hat und geschafft hat. Und das hat er heute ein bisschen vermittelt und ich glaube, den rund 60 bis 65 Gästen ist schon auch zum Teil der Mund offen geblieben.
Kann ich mir gut vorstellen. Und in die 603 Minuten gehen ja 6x90 Minuten AT rein und ein bisschen mehr. Was ist dein typisches Publikum da? Danke, dass du mich eingeladen hast. Wie gesagt, ich kann am Vormittag nicht, aber ist das B2B eher oder wer ist deine Kunden und so weiter und so fort?
Genau, also die Partner von Sportsbusiness.at, wenn man sich die anschaut auf unserer Seite, die decken eigentlich also genau diese Bereiche ab, die ich vorher erwähnt habe. Also das geht jetzt von Dienstleistern im Sport, das können im Infrastrukturbereich sein. Wir haben zum Beispiel einen Architekten, den Harald Fuchs, der jetzt gerade das Laststadion geplant hat, also jetzt geplant hat er schon vor langer Zeit, aber das jetzt gerade eröffnet worden ist. Wir haben zum Beispiel Sportwettenanbieter dabei, wir haben Automobilhersteller dabei, wir haben Agenturen dabei, jetzt zum Beispiel, die im Social-Media-Bereich tätig sind. Wir haben eine Anwaltskanzlei dabei, die im Sportbereich tätig ist. Also es deckt eigentlich sehr gut diese ganzen Facetten ab. Und wer kommt zu diesen Breakfast Clubs? Also jedes Unternehmen, das bei uns Partner ist, bekommt eine Einladung. Und das sind dann eben die Geschäftsführer, die Marketingleiter, die Human Resources Leiter, die Vertriebsleiter, um einfach in ungezwungener Atmosphäre einerseits ein bisschen inhaltlich was Neues zu erfahren und dann auch wirklich in gemütlicher Atmosphäre Leute zu treffen. Und das Feedback kriege ich schon sehr oft, jetzt auch heute wieder, dass es einfach dieser Frühstückstermin, wir haben uns bewusst für diesen Frühstückstermin entschieden, weil Abendtermine gibt's eh so viel und dann sind die Leute schon oft, jetzt muss ich am Abend schon wieder irgendwo hin. So ist es ein Termin, der dauert von 9 bis 11. Man kann noch dann nachher gut arbeiten gehen und die gemütliche Atmosphäre führt auch schon dazu, dass man gute Gespräche führen kann und auch 3, 4 Leute treffen kann, wo man sich vielleicht extra dann einen Termin ausmachen müsste. Und so hat man die alle schön auf einem Ort versammelt.
Ich habe meine Firma auch nicht umsonst Börse Social Network genannt. Und ich denke, der Netzwerkgedanke ist bei dir auch ein ganz ein wesentlicher Faktor. Und du hast ja auch eine aktuelle Geschichte, die sich auch heute besprochen worden ist. Stichwort Petition, Stichwort ORF Sport Plus.
Genau. Ja, also der ORF ist gar nichts, also unser Partner an sich, wobei auch, also das möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen, weil ich es vorher nicht erwähnt habe, also wir berichten über alle, also das ist jetzt unabhängig davon, ob jemand Partner ist oder nicht. Die Partner haben natürlich durch ihre Partnerschaft, die natürlich eine zahlende Partnerschaft ist, gewisse Möglichkeiten mehr. Die können ihre Presseaussendung bei uns veröffentlichen, die natürlich dann auch schön markiert sind als Presseaussendungen, damit man das gut unterscheiden kann. Das ist mir als Journalist auch ganz wichtig. Also ganz wichtig, egal ob man Partner ist oder nicht, man kommt bei uns auf jeden Fall vor, aber natürlich haben Partner gewisse Möglichkeiten, die nicht Partner dann nicht haben.
Jetzt muss ich da kurz an der Stelle ins Wort fallen, weil ich kann mich noch genau erinnern, wie du gelauncht hast im Jahr 2020, ich mich als Fanboy-Sport dafür interessiert habe und man dachte, eigentlich, der sagt das so, für Partner, da kriegt man mehr. Ich habe das immer so gemacht, auch als Journalist im Finanzbereich und habe das dann auch ein bisschen in mein Speech übernommen. Eure Idee. Also danke dafür, war Inspiration.
Ja, und wir machen das auch ganz transparent. Ja. Also diese Partner-News, wie wir sie nennen, sind ganz klar markiert und das sind ganz klar Leistungen, die man halt nur als Partner hat. Aber redaktionell kommen bei uns alle vor. Ja. Ja. Zurück zur Initiative. Ja. Also die Diskussion um diese ganze ORF-Geschichte haben wir ja alle mitbekommen. Neue Haushaltsabgabe statt GIS-Gebühr. Jetzt ist überhaupt die Frage, wird das vom Budget überhaupt ausschauen, wird's weniger, wird's gleich viel sein, also das ist ja, steht ja alles noch nicht fest, aber wie es halt leider oft so ist in Österreich, müssen einmal Symbolentscheidungen, also ich nenne es so, getroffen werden, um ja irgendwas zu tun und um vielleicht die Meute da draußen ein Signal zu setzen, und da war halt ein Signal, okay, wir werden ORF Sport Plus einstellen, und wenn man jetzt die österreichische Sportmedienlandschaft kennt, dann weiß man, dass dann komme ich jetzt wieder auf diese Fokuszahlen zurück, die ich da im Horizont letztens erwähnt habe, dass 4 Sportarten für 80% des Werbewerts sorgen. Das ist nämlich Fußball, Skifahren, Formel 1 und Skispringen. Und die restlichen 20% teilen sich 83 Sportarten. Also das zeigt schon mal dieses Verhältnis. Also es gibt da quasi Premium-Sender, wo diese Premium-Sportarten oder diese starken Sportarten vorkommen, alle anderen teilen sich mehr oder weniger alle anderen Sachen. Und wenn man dann anschaut, die klassischen Randsportarten kommen ja de facto in den Privatsendern nicht vor, weil das ist einfach kein, also zumindest für Österreich, selten ein Wirtschaftsmodell, das sich rechnet. Also da zu produzieren, Rechte zu kaufen, das dann zu vermarkten, rechnet sich einfach jetzt nicht für kleinere Sportarten. Deswegen ist dieser Spartensender ORF Sport Plus für viele Sportarten extrem wichtig geworden. Kleine Kritik auch in Richtung Sport muss da auch sein. Möglicherweise haben sie sich ein bisschen zu sehr auch darauf verlassen zum Teil, dass es diesen Sender immer geben wird. Aber nichtsdestotrotz, diese Ankündigung, den Sender jetzt aufzulassen zu wollen, hat uns auch ein bisschen auf den Plan gerufen und gesagt, okay, das ist eigentlich ein kurz- bis mittelfristiges Todesurteil für den ein oder anderen Sportverband oder Sportart. Ja. Also zumindest, wenn es darum geht, Sponsoren zu lukrieren, weil Sponsoren leben von Sichtbarkeit. Jetzt ist es jetzt nicht so, dass der ORF Sport Plus Quoten in Millionenhöhe produziert, aber das ist auch gar nicht notwendig. Ich bringe da jetzt immer gerne ein Beispiel, das ganz aktuell ist. Wir haben die Landhockey-Weltmeisterschaft in Südafrika
gehabt. Sensationell gespielt, ne?
Österreich ist Weltmeister geworden, genau. Super. Was war? Also es wurde auf ORF Sport Plus übertragen. Ich habe zwar gewusst, dass sie spielen, aber ich war zufällig gerade ORF 1 gesehen. Da wurde der Hinweis, jetzt schalt's um auf ORF Sport Plus. Da ist jetzt gleich dann das Finale um 20 Uhr oder um 18 Uhr, weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich gehört, dass die Quoten für den Hockeysport sensationell waren. Und genau das sind halt die Sachen, die der Sport braucht. Und natürlich muss man an die Zukunft denken mit digitalen Modellen, mit Streaming. Das machen die Verbände auch zum Teil schon sehr, sehr intensiv. Aber es ist noch immer so, dass das lineare TV, auch wenn es seit Jahren totgeredet wird, der Sport ist noch immer ein, vor allem der Live-Sport ein Trigger, um lineares TV zu sehen, und das ist bei Sport Plus auch so, und deswegen haben wir die Initiative ergriffen und am Tag danach, also gleich am Tag, wo wir erfahren haben, es soll eingestellt werden, die Petition ins Leben gerufen, haben jetzt heute die 3000 Unterschriftengrenze überschritten und hoffen natürlich, dass da noch viele zusätzlich unterschreiben. Ist natürlich jetzt auch der Sport gefordert, ein bisschen zu mobilisieren, um zu zeigen, wir haben viele Leute, die das unterschreiben wollen, und ja, schauen wir mal, was die Diskussionen der nächsten Wochen und Monate da ergeben werden.
Ich habe in meinem Börse-Podcast gesagt, dass mein ORF-Konsum ist 80% Sport Plus, 20% irgendwas und 0% Börse, weil es eben 0% Börse gibt, aber die 80% Sport Plus würden mir definitiv fehlen. Kleinen Call to Action möchte ich noch einbauen zu den Rahmendaten der Petition. Wie lange kann man da unterschreiben? Und wir verlinken es natürlich in den Shownotes.
Ja, also es ist, glaube ich, insgesamt 82 Tage, also das hat diese Petitionsseite festgelegt. Jetzt sind, glaube ich, 4 oder 5 Tage vergangen, also sind es noch gute 75 Tage, hätte ich gesagt, die man das unterschreiben kann. Wir begleiten das natürlich jetzt laufend mit redaktionellen Berichten auf sportsbusiness.at. Wir haben jetzt vorgestern ein Interview mit dem Hans Nissl von Sport Austria gehabt. Wir bringen jetzt, also wenn der Podcast jetzt erscheint, ist auch schon ein Bericht dann online eben über die Medienwerte, welche Sportarten, also zum Beispiel ganz, ganz eklatant, 80% Tischtennis generiert 80% des TV-Werbewerts durch ORF Sport Plus. Also wenn man dann noch jetzt eine Frage hat, was hat das für eine Auswirkung, die würden 80% Medienwert, TV-Medienwert verlieren, ist natürlich für eine Sportart wie Tischtennis, die können das nicht ersetzen.
Ja, und auch da haben wir ja super Erfolge gehabt. Also Grüße an meinen Sommergast Sofia Polkanova natürlich, die vorher da war und damals, glaube ich, sogar versehentlich die Aufstellung fürs Doppel verraten hat und nachher ein bisschen eine aufs Dach gekriegt hat, aber was soll's. Dazu ist das Podcast-Geschäft einfach auch da. Print hast du angesprochen. Kann es irgendwann in die Print-Richtung auch bei dir gehen, mit irgendeinem Yearbook oder irgendwas in die Richtung? Der Brand ist ja dazu eigentlich geeignet, oder?
Ja, der Brand ist dazu geeignet. Auch die Geschichten, die exklusiven Geschichten, die wir bringen, die so ein bisschen Magazincharakter haben, wären natürlich auch dafür geeignet. Wir wachsen organisch. Wir haben ein paar Ziele jetzt auch fürs 2023er Jahr, Stichwort vielleicht Deutschland, dass man da ein bisschen rüberschielen, weil es eigentlich so ein Angebot, wie wir das haben, in Deutschland in der Form eigentlich auch nicht gibt. Wir müssen das Schritt für Schritt machen. Ich habe vor Print einen riesen Respekt, vor allem wenn man es selber herausgibt und selber dann die Kosten trägt. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ja, ich meine, eine Online-Seite ins Leben zu rufen, ist wirklich dagegen easy. Ja, mit den Leuten, die ich geredet habe, die sagen, puh, also Finger weg, aber ausschließen will ich es nicht, weil anbieten natürlich thematisch würde es sich.
Ja, und ihr macht auch eine Online-Seite in hervorragender journalistischer Qualität, was ja nicht überall so ist. Deswegen ist auch die Printschiene bei mir irgendwie da immer im Gedanken dahinter. Gut, ja, deine Ziele, Deutschland und so weiter hast du eh genannt, die Petition, die läuft. Wir werden verlinken die 90 Minuten Sportsbusiness und die Petition, und ich spiele meinen komischen Abspann und sage, lieber Michael, danke, dass du vorbeikommen bist. Irgendwann schaffe ich es auch am Vormittag, vorbeizuschauen einmal bei euch, und ja, weiterhin viel Erfolg mit deinen Plattformen, und an euch da draußen tschüss und baba und mal ein Ciao von meiner Seite.
Ja, und danke für die Zeit hier und ja, viel Spaß noch. Danke.
Tschüss. Podcast.